Universität Hamburg.
Und ich denke, Ihren Titel überlasse ich Ihnen.
Also ich werde kurz eine Erzählung von Arthur Schnitzler und Leo Perutz analysieren und daran einige Schlussfolgerungen über die Formen und Funktionen des Fantastischen bei beiden Autoren anknüpfen. Schnitzlers Erzählung, das Tagebuch der Redegonda, 1905 konzipiert, 1911 publiziert, ist einmal ganz abgesehen vom Inhalt, dass um so teure Gegenstände wie verbotene Liebe, Seelenverwandtschaft, modernes Heldentum und eine Art Liebestod kreist, ein ganz einzigartiges literarisches Kabinettstückchen. Ich gebe Ihnen eine Abbreviatur des Inhalts in narratologischer Verfremdung. Ein extradiegetischer Erzähler berichtet, wie er auf dem Heimweg abends im Stadtpark seinem Bekannten Dr. Wewald begegnet, der ihm eine Geschichte erzählt. In Wewalds Erzählung, die von seiner freilich nur in der Imagination erfüllten Liebe zur Frau eines Rittmeisters namens Redegonda berichtet, und zwar berichtet bis zur Entdeckung dieser Liebe durch deren Gatten, von Redegondas Tod und dem anschließenden Duell mit Wewald. In dieser ganzen Erzählung also ist Wewald der homodiegetisch-intradiegetische Erzähler bis zu dem Augenblick, in dem er auf des Rahmenerzählers Frage, ob er in dem Duell denn Redegondas Gatte getötet habe, entgegnet, nein. Meine Kugel fuhr hart an seiner Schläfe vorbei, er aber traf mich mitten ins Herz. Ich war auf der Stelle tot, wie man zu sagen pflegt. Nun pflegen Menschen solche Ich-Formulierungen kaum zu verwenden und auch in der Literatur kommen sie recht selten vor. Selbst bei einem so exzentrischen Autor wie Haruki Murakama bestätigt nicht der Ich-Erzähler seinen eigenen Tod, sondern er fragt seinen Freund, du bist schon tot, nicht wahr? Worauf der entgegnet, ja. In Schnitzlers Erzählung muss nach dem Ausscheiden Dr. Wewalds notgedrungener Rahmenerzähler das Erzählen selbst wieder übernehmen. Und er muss nicht allein feststellen, dass Dr. Wewald nicht mehr in der Ecke auf der Bank saß, sondern er glaubt, Grund zu vermuten zu haben, dass er überhaupt niemals dort gesessen hatte. Allerdings erinnert er sich dann sofort daran, dass gestern Abend im Kaffeehaus viel von einem Duell die Rede gewesen war, in dem unser Freund Dr. Wewald von einem Rittmeister namens Teuerheim erschossen wurde, während Frau Redegonda noch am selben Tag mit einem jungen Leutnant des Regiments spurlos verschwunden war. Die Erzählung endet mit einem Kommentar des Erzählers, der meint, er hätte der Art und Weise, wie er das erzählt habe, erheblich mehr Pfiff verleihen können, wenn er die Begegnung mit Wewald vor den Zeitpunkt verlegt hätte, an dem er im Kaffeehaus von dessen Ende erfuhr. Er habe aber, versichert er, davon Abstand genommen, weil man ihm sonst den Vorwurf hätte machen können, dass er durch eine, Zitat, den Tatsachen nicht entsprechende Darstellung der Mystik, dem Spiritismus und anderen gefährlichen Dingen neue Beweise in die Hände gespielt habe. Daher habe er es vorgezogen, alles so zu berichten, wie es sich zugetragen habe, auf die Gefahr hin, dass ihm wegen des verbreiteten, seit Platon verbreiteten Misstrauens gegenüber den Dichtern gleichwohl nicht geglaubt werde. Diese narratologisch verfremdete Inhaltsskizze lässt natürlich alle Schönheiten und ironischen Feinheiten beiseite. Das ist traurig, aber in 20 Minuten kann man mehr nicht erwarten. Die Erzählung hält für normale Leser, noch mehr aber für professionelle Interpreten, einige interessante Probleme bereit. Wenden wir uns zunächst Dr. Wewald als Binnenerzähler zu. Seine Erzählung enthält ein internes Problem, dass eine nur in der Fantasie existente Liebe reale Folgen in Redigondas Niederschriften im Tagebuch und dem Duell Wewalds mit Theuerheim zeitigt, lässt sich in der Tat nur mit, Zitat, der Mystik, dem Spiritualismus und anderen gefährlichen Dingen erklären. Wewalds Bericht hat aber auch noch ein externes Problem. Seine Darstellung von Redigondas Tod steht die Mitteilung der Freunde im Kaffeehaus entgegen, Redigonda sei mit einem jungen Leutnant durchgebrannt. Dass Wewalds Glaubwürdigkeit auf diese Weise schwer beschädigt wird, ist für die Erzählung indes unproblematisch. Dass Erzähler von unglaubwürdigen Erzählern erzählen, kommt häufig vor und verstößt nicht gegen literarische Konventionen. Ganz anders ist es im Fall des Rahmenerzählers, der Wewald anfangs auf der Bank platziert und am Schluss vermutet, dass dieser dort niemals gesessen hat. Der primäre Erzähler darf die Leserin nicht im Unklaren über den innerfiktionalen ontologischen Status der von ihm berichteten Ereignisse lassen. Tut er es dennoch, so verstößt er gegen einen elementaren Fiktionspakt oder sagen wir gegen eine Greische Konversationsmaxime. Er enthält nämlich den Lesern und Leserinnen vor, was in der von ihm erzählten Welt tatsächlich der Fall ist. Welche Konventionen gelten aber, wenn gegen so elementare Konventionen verstoßen wird für die Lektüre und Interpretation? Ich weiß nicht, ob es in unserer so reichhaltigen Disziplin für dieses Problem etablierte und akzeptierte Lösungsvorschläge gibt, aber ich würde meinen, hier liegt entweder ein ärgerlicher Kunstfehler oder eine vorsätzliche Täuschung vor. Kunstfehler sind überhaupt nicht zu verzeihen. Vorsätzliche Täuschungen nur zeitweilig und zwar im Interesse höherer Rechtsgüter. Um welche höheren, nämlich ästhetischen Rechtsgüter es dem Rahmenerzähler geht, erläutert die Schlusspassage. Diese hat insofern eine andere Qualität als der Rest der Erzählung, weil der Erzähler hier seine bereits abgeschlossene Erzählung lediglich gleichsam metafiktional kommentiert. Indem er auf die Möglichkeit hinweist, mit der Vertauschung der zeitlichen Reihenfolge zwischen Tod und Erscheinung Dr. Wewalds die Wirkung seiner Erzählung zu steigern, eine Möglichkeit, die ich übrigens nicht für realistisch halte, macht er auf die Manipulierbarkeit der Elemente solcher Erzählungen deutlich aufmerksam. Dass er, wie er abschließend erklärt, von dem Arrangement eines Hysteron-Proteron keinen Gebrauch macht, besagt nun lediglich, dass er bei der ursprünglichen Reihenfolge der fingierten Ereignisse bleibt, keinesfalls aber, dass diese sich in der außerfiktionalen Wirklichkeit so zugetragen haben und dass ihnen somit, wie er behauptet, Wahrheit zukommt. Ich weiß nicht, ob Sie mir bis hierhin gefolgt sind und überhaupt folgen wollen, und deshalb will ich es offen lassen, ob Sie die Legitimation für die vorsätzliche Lesertäuschung in Schnitzlers Erzählung durch die konstruktive ontologische Verwirrung schon gegeben sehen, die sie anrichtet, oder durch den meisterlichen ironischen Kunstgriff die fiktionsinterne Bestätigung der Fiktion als fiktionsexterne Wahrheit erscheinen zu lassen. Leo Perutz' Erzählung »Nur ein Druck auf den Knopf« von 1930 Es scheint sehr viel einfacher zu sein als die Schnitzlers, denn sie ist aus einem Guss, sie besteht aus einem Monolog. Technisch gesehen handelt es sich um zitierte Figurenrede ohne Verba Dicendi und ohne Anführungsstriche, eine Rede also, bei der jede Vermittlungsinstanz ausgeschlossen scheint. Scheint muss hervorgehoben werden, denn aus der Art und Weise, wie der Monologist spricht, geht hervor, dass er mit einem unsichtbaren oder nur für ihn sichtbaren Gegenüber redet. Der Inhalt der kurzen Erzählung ist ohne narratologische Verfremdung schnell wiedergegeben. Olodar Lukács, der Sprecher des Monologs, trifft in New York einen alten Bekannten aus Budapest, dem er von sich und vom Tod eines Dr. Maurus Kelleti erzählt. Für den Tod des Letzteren scheint Lukács verantwortlich, doch wie es sich damit genau verhält, das ist das Rätsel, um den die Erzählung kreist. Lukács selbst bietet zwei Versionen an. Zum einen wird kolportiert, in seinen eigenen Worten, Zitat, dass ich den Dr. Kelleti erschossen habe. Diese Version bestreitet er mehrfach ausdrücklich. Ich habe niemals einen Revolver auch nur angefasst. Nach der zweiten spiritistischen Version hat Lukács Dr. Keleti während einer Seance wiederum jetzt in seinen Worten umgebracht. Umgebracht wäre zu viel gesagt. Vielleicht habe ich den Dr. Keleti einfach aus dem Leben herausgerufen. Zu dieser erklärungsbedürftigen Version bekennt Lukács sich nach anfänglichem Zögern endgültig. Welche der beiden Versionen ist nun richtig? Gegen das Gerücht, er habe Dr. Keleti erschossen, spricht nicht allein Lukács Leugnung, sondern auch seine Versicherung, dass kein Staatsanwalt, Zitat, auch nur auf den Gedanken gekommen wäre, mich in diese Sache hineinzuziehen. Und schließlich und endlich nicht zuletzt sein Rekurs auf den Bericht des Amtsarztes, der geschrieben hatte, Dr. Keleti sei an einem Gehirnschlag gestorben. Gegen die zweite spiritistische Version spricht auf der Basis des Erzählerberichts nichts. Sie ist indes nicht mit unserem kulturellen Wissen vereinbar, selbst wenn es 10% Leute geben sollte, die daran glauben. Ergo haben wir es also nicht mit einem fantastischen Ereignis zu tun. Fantastisch jetzt mit F geschrieben, nicht mit PH. Es kann nun niemand daran gehindert werden, Perus Erzählung als eine fantastische wiederum mit F zu lesen. Dann ist das Vergnügen an der Erzählung allerdings zu Ende. Es kann aber auch niemand daran gehindert werden, die Glaubwürdigkeit des gesamten Erzählerberichts einmal unter die Lupe zu nehmen. Und wer das tut, wird schnell feststellen, dass wir es mit einem höchst unzuverlässigen Erzähler zu tun haben. Von den zahlreichen Indizien für diese Feststellung beschränke ich mich aus Zeitgründen auf zwei Beispiele. Deutlich sind einmal die Widersprüche, in die Lukács sich bei der Schilderung seiner Beziehung zu Dr. Keleti verwickelt. Zunächst leugnet er jeden Hass. Aus dem Leben herausgerufen, das ist das, was ich gemacht habe, das ist das richtige Wort. Aber ich tat es ohne eine Spur von Hass. Während der Seance aber gesteht Dr. Keleti den Wunsch ein, dass er, nein, gesteht Lukács ein, dass er Dr. Keleti den Tod wünscht. Zitat, er war nicht tot, er lebte, aber ich sagte mir, wenn er tot wäre, das müsste doch eigenartig sein, mit seiner abgeschiedenen Seele zu sprechen. Er ist nicht tot, aber wenn er tot wäre, immer ging mir das durch den Kopf, wenn dieser Keleti tot wäre. Ich konnte von dem Gedanken nicht loskommen. Strategisch ist schließlich das Informationsverhalten des Sprechers Lukács über eine Person, die ich noch nicht erwähnt habe, nämlich seine Frau. Ohne die stumme Nachfrage seines Gegenüber hätte Lukács nicht berichtet, dass der tote Dr. Keleti in Anwesenheit einer Dame mit aufgelöstem Haar aufgefunden wurde. Und ohne stumme Nachfrage hätte er auch nicht erwähnt, dass er seine Frau in Budapest zurückgelassen hat und dass er jetzt von ihr auf ewig getrennt lebt. Dieses strategische Verhalten wird in Verbindung mit einigen anderen Andeutungen auch naive Gemüter auf die Idee bringen, dass es sich bei der Dame mit aufgelöstem Haar um Lukács Frau handelt, mit der Dr. Keleti eine jahrelange intime Beziehung hatte. Aus der Feststellung, dass der Erzähler unzuverlässig ist, folgt zunächst nichts Bestimmtes. Ausgenommen die Lizenz, den Bericht gleichsam in zuverlässige und erfundene Teile zu zerlegen. Dazu brauchen wir eine Interpretationshypothese, die den Bericht korrigiert. Das günstige und ästhetisch befriedigende an Perus Erzählung ist nun, dass solch eine Hypothese nicht willkürlich konstruiert werden muss, da sie sich im Text selbst findet, und zwar gleich dreimal, wenngleich in Kontexten, die sie gar nicht zur Geltung kommen lassen. Zu Beginn der Erzählung berichtet der Sprecher mit Bezug auf die amtsärztliche Unterschrift zweimal, der Dr. Keleti ist an Gehirnschlag gestorben. Und am Ende resümiert er, Gehirnschlag, sagte der Arzt. Dr. Keleti ist demnach weder erschossen, noch per Medium aus dem Leben herausgerufen worden. Er ist eines natürlichen Todes gestorben. Diese Interpretationshypothese erfordert nur eine einzige Korrektur. Der Erzählerbericht von der Seance ist von dem Augenblick an unglaubwürdig, als Lukács beschließt, Dr. Keleti durch das Medium rufen zu lassen, bis zu der Stelle, als Lukács auf den toten Dr. Keleti trifft. Warum in aller Welt aber muss Allardar Lukács eine solch spektakuläre Geschichte erfinden, wenn er am Tod Dr. Keletis völlig unschuldig ist? Und warum hat er, wenn er denn unschuldig ist, Budapest verlassen? und meidet auch den Kontakt mit den Landsleuten in New York. Diese beiden Fragen sind uno acto wie feucht zu beantworten. Lukács hat Budapest verlassen und meidet Kontakte zu Budapester Bekannten, weil diese alle wissen, dass Dr. Keleti eine langjährige intime Beziehung zu Lukács' Frau gehabt hat, die erst durch den Tod beendet wurde. Das gilt in Ungarn nicht als harmlos. Lukács hingegen hat die vorgetragene Version vom Tode Keletis erfunden, um in der Fiktion zu verwirklichen, was er in der Wirklichkeit nicht vermochte, den gehassten Nebenbuhler umzubringen. Mit dieser Hypothese ließe sich auch das eigentümliche strategische Verhalten des Sprechers erklären, weshalb er sich zu Beginn des Gesprächs so umständlich danach erkundigt, ob sein Gesprächspartner schon von anderen von seiner Geschichte erfahren hat und weshalb er verschweigt, dass er von seiner Frau getrennt lebt. Auch bei Perus Erzählung musste ich leider alle Feinheiten übergehen, aber ich hoffe, dass Ihnen am Beispiel dieser zwei sehr unterschiedlichen Erzählungen klar wird, dass die an den Bereich des Fantastischen immerhin grenzenden Erzählungen der beiden Autoren sich außerordentlich avancierter Erzählformen bedienen. Auf der Oberfläche besitzen diese planmäßig konstruierten Texte Widersprüche und/oder Plausibilitätsdefizite. Passagen, in denen der Sprecher oder Erzähler ein Bild des Geschehens oder ein Selbstbild entwirft, das zu anderen Teilen des Textes nicht passt. Die Bilder erfüllen in der Realität versagte Wünsche oder verleugnen in der Wirklichkeit geschehene Taten. Die Texte aber erweisen sich zumeist als Kompromissbildung aus dem, was geschehen ist und aus dem, was geschehen sollte bzw. nicht geschehen durfte. Ihre Leser stoßen bei der Lektüre auf eine Reihe theoretischer und faktischer Probleme, für die es kognitiv und ästhetisch reizvolle Problemlösungen gibt. Nach allem, was wir über Schnitzler und Perus wissen, hatten sie, wie Schnitzler schreibt, ich zitiere, mit den Flüchtlingen des Gedankens, den Mystikern und Okkultisten, von den Spiritisten gar nicht zu reden, nichts gemein. Zitat Ende. Ihre Texte freilich bekämpfen das, nochmal Zitat Schnitzler, läppische und unlautere Geschwätz über das Unfassbare, Unendliche, Über- und Außersinnliche, Zitat Ende, das in der Literatur ihrer Zeit grassierte, nicht mit philosophischen oder weltanschaulichen, sondern in transparenter Ironie mit erzählerischen Mitteln in Texten, die zeigten, wie unendlich reizvoll ästhetische Problemlösungen sein können gegenüber den Entführungen der Leser in den Bereich des Unwirklichen und Unheimlichen. Danke.
Ja, vielen Dank. Ich stelle fest, dass wir sehr gut in der Zeit sind. Wir können also gerne die 23 Minuten, die Sie